tatsächlich war es eben so, dass Ost-Berlin zu der Zeit einfach diese ganzen besetzten Häuser hatte und sehr, sehr viel einfach dort möglich war. Und es ist so lustig, weil natürlich sich das auch immer wieder in meine Erinnerung verschiebt und so. Was für mich augenblicklich so, also der wichtigste Ort war so mit der Anorak, der glaube ich auch in dem Buch recht prominent ist. Und ich bin da halt erstmal als Zuhörerin hin, weil ich mich einfach für Musik und für, ja, ich komme ursprünglich, also für Musik interessiert habe. Ich habe viel Jazz gehört immer, also nicht nur, aber auch Jazz und eigentlich so richtig improvisierte Musik zu der Zeit noch nicht. Also mit improvisierte Musik meine ich jetzt frei improvisierte Musik. Also ich benutze jetzt diese, wenn ich jetzt, Jazz ist natürlich auch improvisierte Musik, aber mit, ja, wenn ich jetzt von improvisierter Musik spreche, meine ich damit frei improvisierte Musik, die jetzt auch in der Tradition von Free Jazz steht. Nur um das mal kurz, da muss man mit diesen Terminologien immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und also da gab es halt dann plötzlich diese Orte und dort gab es die Musik, die ich spannend fand, ganz einfach. So, und dann bin ich dahin und habe mir das hauptsächlich erstmal angehört. Also ich habe immer Musik gemacht, ne? Und jetzt, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich auch nicht mehr weiß, ob ich zu der Zeit noch studiere. Ich habe ursprünglich mal Jura studiert an der FU. Also ich bin nach Berlin gekommen, 86 zum Jura studieren. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob ich zu der Zeit noch aktiv studiert habe, als die Mauer aufgegangen ist. Ich glaube schon, aber ich habe dann nach 8 Semestern aufgehört, also 90. Und habe zu der Zeit auch in einer Band gespielt, aber das war eher so, wie würde man das heute nennen, die Musik, die wir damals gespielt haben. Das war so No Wave, nannte man das damals. Oder so, es war so Funk, es war auch eine Frauenband. Und das war so irgendwie ja so ein bisschen Pop-Funk, auch mit so jazzigen Einflüssen. Für heutige Verhältnisse auch sehr improvisiert noch. Genau, und dann bin ich da erstmal als Zuhörer, also ich will sagen, ich habe aktiv Musik gemacht. Musik, aber ich war nicht direkt in der Szene drin. Mhm. So. Und ich habe jetzt tatsächlich, was ich weiß, das ist für mich am Anfang war so der Anorak, das war so der tolle Ort. Und für mich war es ein ganz, ganz großes Ziel und eines der größten Dinge, überhaupt mal im Anorak zu spielen. das war die größte Erfüllung. Und das habe ich dann tatsächlich dann auch, weiß gar nicht mehr wann das war, erst später geschafft mit den Elfen. Das war ein Trio, das ich zusammen mit Andrea hatte und noch nach vorne in einer Sängerin. Und es war ein Improvisationstrio, eben im Klavier, Trompete, Gesang, wo wir aber auch schon mit so performativen Elementen gearbeitet haben. Also wir hatten so sehr seltsame Elfenkostüme. Mhm. Und haben auch mit so Texten gearbeitet, die mit alten Texten aus Lexika, die über Elfen gingen. Und also es ist sehr lustig, das jetzt rückblickend anzugucken, weil ich denke, also das ist für mich wahnsinnig, es wirkt so unglaublich unbedarft und trotzdem ist da ganz viel angelegt von Themen, die eigentlich auch immer wieder auftauchen, so in meiner Arbeit. Und eben, das war aber auch schon mit Andrea, das Projekt. Und Andrea und ich, wir haben uns unabhängig kennengelernt wir haben uns bei einer Popband kennengelernt und haben dann aber eben gemeinsam dann auch so das Interesse für die Musik entdeckt. So, und dann angefangen. Und jetzt ganz frei zu improvisieren, das war während meines Trompetenstudiums und wird das gewesen sein, also zweites, drittes Semester. Das war Anfang, Mitte der 90er, dass ich angefangen habe, ganz frei zu spielen auf der Trompete. Also ich habe dann irgendwann angefangen, habe eben mein Jurastudium abgebrochen, habe dann angefangen in Ostberlin an der Hans-Eisler Musikhochschule Trompete zu studieren. Das nannte sich damals TUM, Tanz- und Unterhaltungsmusik. Und hatte auch noch den unfassbaren Ostnief da. Also es war eine sehr interessante Erfahrung, so die Mischung der wirklich von Ost und West damals. Und habe dann eben während meines Studiums dann, das Studium war sehr, noch sehr am Anfang, sehr reglementiert und hierarchisch durchorganisiert. Und habe dann eben angefangen, ganz frei zu spielen. So. Das ist so. Ja, und dann war natürlich irgendwie auch der Wunsch da, da mitzumischen. Ne? So in der Szene. Das waren natürlich erstmal die Orte. Das waren schon die besetzten Orte. Und die besetzten Häuser. Das ist, ich finde das jetzt wahnsinnig, muss ich sagen, schwer rückblickend zu sagen, weil natürlich meine Erinnerung auch ganz stark gekoppelt ist mit der Szene, zu der es später geworden ist. Also wie lose das damals war. Jetzt rückblickend ist es sehr stark gebunden für mich an die besetzten Häuser und an die Clubs, aber in den meisten Clubs wurde ja, in der besetzten Häuser wurde ja ganz andere Musik gespielt. Da wurde ja viel auch Punkrock und sonst was gespielt. Also improvisierte Musik fand ja jetzt nicht überall statt. Und es gab den Hochzeitsraum noch, also da gab es auch viel improvisierte Musik, aber dann gab es auch Orte, die gar nicht lange entstanden, die gar nicht lange existierten, wo auch überall improvisierte Musik war und keine Ahnung, die Leute waren irgendwie plötzlich da, der Raum war da und dann trafen, und ich glaube, es war so eine Mischung aus teilweise, dass es die Besetzerszene war und teilweise auch, dass es eben dann dort die Leute an, also dass es erstmal ein sozialer Raum war, wo man auch lebte und dass es dann eben auch die Leute kamen, die sich spezifisch für die Musik interessiert haben. Und am Anfang, glaube ich, war das aber einfach, es überlappte sich auch und verschwamm natürlich viel mehr, weil eben einfach dieser Raum da war. Ich glaube, der Moment war einfach, dass ganz, ganz viel Freiraum da war, der nichts kostete. Und du konntest einfach alles Mögliche machen, ja. Und das hat auch keiner kontrolliert. Es war einfach alles möglich. Also ich meine, ich habe letztens noch mal darüber nachgedacht, soweit ich mich erinnern kann, die ersten Partys im Tacheles, also allein was Bausicherung anging, das ganze Haus, das war ja eine einzige riesen gefährliche Baustelle, ja. Es gab keine Heizung und die Leute haben da total wilde Partys mitten im Winter gefeiert. Ja, das ist irgendwie alles so und es ist eigentlich sehr interessant. Es ist so weit entfernt von dem, was wir mittlerweile haben, ja. Ja, also es wäre einfach nicht machbar gewesen ohne das, glaube ich. Mhm. Und dann hat sich das natürlich, aber das steht alles in dem Buch, und im Buch steht es alles viel genauer, als ich mich erinnern kann. Eben dann gab es ja den Anorak, also das waren natürlich dann eben Orte, die dann irgendwann auch bedroht waren durch Sanierung, dadurch, dass die Eigentümer gefunden wurden. Dann gab es ja im Anorak gab es immer die Zeit vor und nach der Sanierung. Mhm. Ne? Also es gab dann irgendwann musste der Anorak dann glaube ich, zugemacht werden und dann wurde er neu eröffnet. Aber ich erinnere das alles gar nicht mehr so genau. Und wenn man heute das, es gibt so einen Film von einem Anorak, wenn man das heute sieht, also ich wusste, das ist ein schmutziger Ort. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich, wow, war das punkig. So. Ja, also aber es gab eben diesen Wunsch, dabei zu sein. So, und ich denke, es hat sich dann ziemlich schnell auch ein Kreis von Musikern oder verschiedene Kreise von Musikern, wo auch nochmal also der Anorak zum Beispiel, das war ein bisschen, das ist eine andere Szene als dann später bei dem, also das war erst noch so ein bisschen punkig und später hat sich dann eher so eine Szene entwickelt, ja, die sehr, also das wird so ein bisschen unter dem Begriff Reduktionismus zusammengefasst, Berliner, also die wesentlich sparsamer improvisiert haben und die haben dann auch wieder ihre eigenen Orte gefunden. Und, aber das ist alles, bei mir ist es so, ich war die ganze Zeit dabei, aber nie oder irgendwie, ich war nie so richtig total drin. Ich würde sagen, ich bin immer Teil irgendwie von der Szene, aber auch immer eher am Rand. Also Andrea ist total drin. Ja. Und bei mir ist es immer so ein Vor und Zurück gewesen. natürlich ist es eine Entscheidung und gleichzeitig ist es keine bewusste Entscheidung. Also es ist einfach das, wie ich bin. So. Und selbst wenn ich sagen würde, es ist bewusst, es ist eine sehr philosophische Frage, selbst wenn ich sagen würde, ich ist bewusst, es gibt natürlich Dinge, die mich unbewusst dahin ziehen und wieder wegziehen und ich denke natürlich darüber nach und das wird auch wieder mein Handeln beeinflussen, aber natürlich gibt es noch ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich kann das aber einfach, nach so vielen Jahren kann ich es feststellen, dass ich einfach sehr konsequent am Rand dieser Szene stehe. So, also ich bin ein Teil davon, aber ich bin nie im Zentrum gewesen. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig für mich. So, und das ist, glaube ich, das Interessante daran. So würde ich das mittlerweile sehen. Und es gibt eben, also ich habe eben musikalisch mich auch zu der Zeit auch noch stärker woanders verortet, weil ich habe ja Jazz studiert, ich habe lange auch nebenher noch richtig, also ich habe ganz lange auch zum Geldverdienen Unterhaltungsmusik gespielt tatsächlich, also ich habe alles Mögliche gemacht und auch habe tatsächlich auch noch viel länger relativ konventionell Jazz gespielt. Das sind aber Dinge, die ich alle nicht mehr mache. So. Und aber das hat mich natürlich auch, also das heißt, ich war noch in ganz anderen Szenen. So, und habe auch lange mich noch mit anderen Szenen stärker, also jetzt nicht stärker als mit Echtzeitmusik, aber stärker als heute verbunden gefühlt. Mhm. So, dass ich...
Like?
Ja, also ich habe, ich habe ganz, ganz lange Salsa gespielt. Mhm. Ja. Also ich habe einfach richtig Trompete gespielt. Ich hatte dieses Studium, ich habe einfach und habe sehr viel Jazz gehört und Jazz gespielt. Und das ist aber etwas, das ich vor 2,5 Jahren ganz aufgehört habe. So. Also da hat tatsächlich auch so eine Verschiebung dann stattgefunden. Stattdessen sind eben konzeptuelle und performative Anteile meiner Arbeit immer wichtiger geworden. Und dann irgendwann war so ein Punkt, dass ich immer mehr gemacht habe und gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und habe dann irgendwie erstmal gesagt, okay, der Teil, den lasse ich jetzt erstmal ruhen. So, dieses ganz Jazz-Spielen, sage ich es jetzt mal. Also sage ich erstmal was zu den Frauenbands vielleicht. Auch da würde ich sagen, das ist natürlich, in meiner ersten Frauenband habe ich gespielt, das war 1989, genau. Da bin ich angesprochen worden von der Band, von der Frauenband. Also die hat damals konkret, haben sie eine Trompeterin gesucht. Und wenn du die Situation damals nimmst mit der heutigen, die kannst du nicht vergleichen. Also und es war damals eine sehr politische Entscheidung, eine Frauenband zu machen. Es war auch fast alles waren Lesben in der Band. Also es war jetzt also eine Frauen- und Lesbenband, das war auch wichtig. Die Themen waren entsprechend, also auch die, das war auch Teil der Texte. Und also und damals waren Frauen in der Musik überhaupt nicht sichtbar. Es gab sie einfach nicht. Oder wenn, also es gab eine ganz andere Form von Chauvinismus und Machotum in der Musikszene, angefangen von deinen Kollegen bis hin zu den Technikern. Das hat sich natürlich in der Zeit extrem geändert. Ach so, und da, ich meine, damals gab es dann auch die ersten Frauen, das Frauenmusikfestival. Also das hätte ich eben ganz bewusst, Festivals gemacht wurden, wo nur Frauen auf der Bühne standen. Da gab es hier ein Festival in Berlin, das gab es jahrelang, das hieß, wie es ihr gefällt. Und das ist eben alles aus dem gleichen Geist entstanden. So, und dann... Und das war jetzt auch gar keine Wahl von mir, sondern ich bin gefragt worden, weil ich Trompete gespielt habe. Ja, so, also, und Trompeterinnen waren einfach selten. Und für mich war das tatsächlich, das ist sehr interessant, weil etwa auch eine ganz neue Welt, weil ich eigentlich mit, also jetzt mit Feminismus zu der Zeit nichts am Hut hatte. Ich war Anfang 20 und habe Jura studiert. So. Und bin dann da quasi dann zum ersten Mal mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Und die extrem andere Position ist natürlich jetzt heute, wo ich mittlerweile sehr viel mit Frauen arbeite. Die Femme Savante auch eine Gruppe von Frauen sind, aber wir da ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu haben. Also tatsächlich kommt es heute mittlerweile, also es ist überhaupt kein, es ist kein Dogma, mit Frauen zu arbeiten. Ja, es ist auch jetzt kein bewusst vor mir hergetragener politischer Akt, aber es ist eine Praxis, die einfach entstanden ist. Und ich arbeite sehr viel mit Frauen, also, weil das gut funktioniert, weil wir die gleichen Themen haben. Ja, aber es ist nicht, es ist eben was ganz anderes als früher. Aber eben, weil wir auch mehr Frauen sind, die mittlerweile da sind und arbeiten und ihr eigenes Feld haben, ist es eben auch natürlicher, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ist das verständlich, was ich meine? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, das ist der Formative. Das war die zweite Frage. Ja, das ist jetzt, ich kann das, ich habe den Artikel von Steffi gelesen, ich habe ihn mal nicht mehr so präsent. Vielleicht, weil man sich stärker, ich weiß nicht, ist das jetzt, weil ich mich natürlich stärker auch immer mit meiner Rolle als zum Beispiel, es war nie selbstverständlich, dass ich Trompete spiele. Also, jedenfalls ab dem Punkt, wo ich öffentlich damit aufgetreten bin. Für mich als, ich habe als junges Mädchen oder als, ich habe mit 10 angefangen, Trompete zu spielen, für mich war das damals keine Frage. So, weil ich hatte auch nur Geschwister, also nur Schwestern, zwei Schwestern, und es gab nie, innerhalb meiner Familie gab es das nicht, Mädchen tun das nicht, Frauen tun das nicht. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass es ja was sehr Besonderes ist. Und es wurde immer in Frage gestellt. Und damit wird natürlich auch, werde ich, also es ist ja nicht, werde ich in Frage gestellt mit dem, was ich tue, und sofort ist meine Person, mein Auftreten im Spiel. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum wir uns auch mit Performance beschäftigen. Weil es natürlich immer, es ist, weil ich als Performerin auch in Frage gestellt würde oder befragt werde. Ja, es ist eben nicht selbstverständlich, dass ich da bin und das tue, was ich tue. Und das könnte ein Grund sein, warum wir, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Elfen nehme, es ist natürlich eine ganz merkwürdige Form von Aneignung, auch Kommentar auf Weiblichkeit, wenn wir uns selber irgendwie so Elfenkostüme anziehen und dann teilweise ganz merkwürdige Musik machen und auch Ironisierung. Und es ist aber natürlich ein Kommentar darauf, dass wir Frauen sind. Und auch damals in der Echtzeitmusikszene, die war extrem männerdominiert. Da kann er so, und da gab es nicht viele Frauen, die auf der Bühne gestanden haben. Das hat sich auch sehr verändert. Und das hat auch. Das war auch schwierig, sich da den Raum zu nehmen als Frau. Also musste ich mich permanent thematisieren. Und dann hatten, also es war jetzt, dann glaube ich, haben wir uns einfach angefangen, damit auseinanderzusetzen. Ja. Und bei Larry Peacock, das. Ja, es gab dann, also Larry Peacock, da gab es irgendwie tatsächlich auch das Bedürfnis, das war auch, also entstanden ist es eigentlich, dass daraus, dass Andrea und ich, wir hatten dieses Duo, wir hatten lange, dann schon länger ein Duo zusammen und haben ja, du hast gesagt, die CD gehört, hat Andrea dir was gegeben von uns, ist ja schon eher eine abstrakte Musik. Und wir und auch eine intellektuelle Musik, und wir hatten irgendwie Lust, irgendwie noch, wir wollten uns irgendwie auf eine andere Weise noch musikalisch ausdrücken, und es ging aber auch um die Frage von ja, wie also wie sind so Repräsentationen von Frauen und Männern in der Szene und so weiter. Und und vor allem wollten wir aber eigentlich auch nochmal einfach mehr auf die Bühne uns persönlich auch zeigen. Und dann, lustigerweise, sind wir dann, und wir kannten Antonia schon, über die Kuhle tatsächlich, also über das Labor Sonor, da über das Labor Sonor, über die Organisation der Konzertreihe, haben ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie Andrea und Antonia sich kennengelernt, aber ich habe Töni tatsächlich über das Labor Sonor kennengelernt, weil sie dort mit organisiert hat zu der Zeit. Und eben dort die Pfeife rauchende Frau war, und natürlich sehr interessant. Und den ersten Kontakt haben wir dann wiederum gekriegt weil Anja, also so habe ich Tony besser kennengelernt, weil Anja, also meine Freundin, die ist Fotografin und die hat eine Fotoserie über Drag Kings gemacht in Berlin und Antonia ist ja damals auch viel als Werner Hirsch aufgetreten. Und so haben wir dann mehr Kontakt gekriegt und dann ist irgendwann die Idee gekommen, da hatten Andrea und ich die Idee, dass wir Tony fragen, ob sie mitmachen will bei der Band. Damals sollte das eine richtige Band werden. Und sie sollte irgendeine Form von Front sein, ob Front Mann oder Front Frau. Und dann haben wir, dann ist klar gewesen, dass mit Töni super, aber wir werden keine Band werden mit einem Front, sondern es wird was ganz anderes werden. So. Also für die Musik kann ich es ja sagen, weil wenn ich natürlich interessiert bin an Ansätzen aus der Performancekunst, weil nicht der Moment ist. Also gerade nochmal einen Schritt zurück, gerade eben habe ich ja erzählt darum, wie das alles entstanden ist, wie die Prozesse waren. Und jetzt heute würde ich natürlich sagen, dass nicht einfach das Performative, der Körper der Musikerinnen auf der Bühne als das Spezifische an der Konzertsituation interessiert. So, und das ist immer etwas, und dass es etwas ist, das im Bereich der Musik einfach nicht so, also es gibt natürlich Stücke, wo das schon befragt worden ist, aber es ist nicht so sehr im Zentrum. Oft wird halt, ich denke, dass die musizierenden Körper immer noch nicht so viel befragt sind. So. Und das ist mein Interesse daran. Und deswegen habe ich natürlich ein großes Interesse an performativen Ansätzen, an Performancekunst, an Tanz oder so. Und in der anderen Richtung kann ich es nicht beantworten, schlussendlich. Ich weiß, dass, ich meine, William hat auch viel Musik gemacht früher. Er ist ja jetzt, tatsächlich hat er ja, ist er einfach auch Musiker. Und an dem Ort, und ich meine, Steffi, das sind halt Leute, jetzt, wenn ich jetzt einfach Steffi nehme, Steffi ist ja, also erstmal gab es da auch, da ist es wieder der Ort, wo die Leute einfach zusammengelebt haben und es einfach, glaube ich, da schon auch eine Form von Entgrenzung der Künste gab. Das halt da, also in der Szene einfach auch die Idee war, die Genregrenzen zu überschreiten. Und das, glaube ich, kennzeichnet viele von den Leuten, die du jetzt interviewst, ja, dass wir alle an unseren Genregrenzen kratzen. Ja, so, und weil wir gerade in den Kombinationen oder auch in der Übertragung der Ansätze, ja, also das ist ja so ein, dass man so eine Übersetzung von Ansätzen aus einem Genre ins andere irgendwie viel Inspiration findet. Also ich würde sagen, aber zum Beispiel das, was du im Ausland erlebt hast, ist ja auch, also ich weiß gar nicht, für mich ist das nicht die Echtzeitmusikszene zum Beispiel, sondern es ist auch einfach sehr viel, oder aber das ist dann auch mal wieder eine Frage des Standpunktes. Für mich ist eigentlich die Echtzeitmusikszene tatsächlich erstmal vor allem auch eine musikalische Szene, eben Echtzeitmusik und ich fand... ich weiß, an dem Abend war ich nicht da, aber sonst, wenn ich erlebt habe dort, das ist ja tatsächlich auch eher so eine Performance-Szene, die da ist, die sehr, sehr familiär ist, das stimmt, und wo es Überschneidungen gibt. Aber für mich ist die Echtzeit-Musikszene tatsächlich nochmal eine andere Szene. Aber eben, was es ist, ist es schon ein soziales Konglomerat aus Freundschaften, gemeinsamen Interessen, die wieder Freundschaften produzieren. Und was natürlich, ja, also wenn das ist vielleicht das, war es vielleicht das, was du gesehen hast und das, was ich meine, ist vielleicht das, aber es ist trotzdem natürlich ein großes Knäuel. Und natürlich wird es auch von Freundschaft gehalten, ja, aber es sind auch die Interessen, die wieder die Freundschaften entstehen lassen, deswegen ist es so schwer, weiß ich nicht, von wo man das Pferd aufzäumen soll. Eben, das ist schon das mit der, die Echtzeit-Musikszene, es sind Orte, es sind soziale Beziehungen, es ist Musik, es ist sehr, sehr viel, es ist ganz schwer zu, ja, es ist eben tatsächlich irgendeine Form von Praxis, ja, die aber ganz klar sozial und räumlich verortet ist, so, also, aber ich weiß nicht, man kann es weder nur auf Freundschaft reduzieren oder nur auf einen Sound oder auf eine Ästhetik, aber es gehört irgendwie zusammen. Das stimmt natürlich. Und ich, als du das gerade sagtest, glaube ich, was wirklich interessant wäre, wenn man dreimal in Folge oder 4 Tage in Folge ins Ausland gehen würde und du würdest feststellen, dass die Szenen sich, je nachdem was ist, verändert und du natürlich Kontinuitäten siehst, weil der Ort bleibt und es gibt die Leute, die sie immer bevölkern, und trotzdem gibt es aber, glaube ich, auch große Unterschiede. Und die Stimmungen können sehr unterschiedlich sein, ja. Du hast eine Form von Queerness an einem Abend von Antonia, den hast du auf einem Konzert nicht so, ja. Diese Form von Queerness und die wirst du nicht ohne weiteres an jedem Abend haben, ja. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das andere, was ich dachte, ist aber, dass du natürlich jetzt zum Beispiel die Stadt sich aber in den letzten Jahren ja auch nochmal wieder sehr verändert hat. Und dass ja eben das Ausland ist wie so ein Großelternteil, sage ich jetzt mal, ja. Und du hast natürlich ganz viele neue Orte in Neukölln. Oder auch im Wedding, also da ist ja wieder ganz viel entstanden. Und dann und du sprichst mit jemandem, der schon jetzt sehr lange in der Stadt ist und relativ alt. Und also deswegen, die Orte entstehen auch wieder, ja, und dann verschieben sich auch wieder die Gefüge da. Und die Echtzeitmusikszene wandert dann auch wiederum dahin. Ja, also deswegen, der Ort ist natürlich wichtig, aber auch da gibt es dann wieder Bewegungen. Ja. Ja. Mhm. Und zum Beispiel das Labor Sonor, das ist schon das, wo ich tatsächlich dann auch, weil über soziale Bezüge, weil ich da vielleicht die meisten Leute kenne, da ist dann vielleicht eher das eigene. Und wenn ich jetzt, das ist ein Ort in Neukölln, den gibt es jetzt auch schon wieder länger, es gibt andere Orte, da war ich noch nie oder sowas. Und das ist, da ist zwar auch improvisierte Musik, aber da fühle ich mich, da kenne ich die Veranstalter überhaupt nicht. Das wäre dann schon eben die Peripherie. Von meinem Blickwinkel aus. Ne? So, oder das andere vielleicht. Ja, also wenn du das für mich so, wenn ich das so unterscheiden müsste, schon. Ja. Aber das ist dann nicht unbedingt ästhetisch, ne? Das ist dann wirklich sozial. Also weil ästhetisch ist es sehr ähnlich, würde ich mal denken. Es ist ästhetisch auch sehr offen, also weil es gab immer wieder auch die Versuche, das ästhetisch zu definieren und aber auch immer wieder die Feststellung, dass es nicht funktioniert oder so. Also es ist dann eben doch mehr ein Ort, eine Praxis ist als eine Ästhetik. Aber keine Ahnung, also es gab ja diese Versuche da zu definieren. Ich meine, vielleicht wäre das sehr interessant, darüber zu dritt zu reden oder zu viert eben. Ja. Tatsächlich, aber eigentlich habe ich darauf keine Antwort. Also Ulf ist ja entstanden als Charakter für Larry Peacock. Und eigentlich ist er erstmal eigentlich eine Rolle, die ich auf der Bühne gespielt habe. Und er ist gerade auch so ein bisschen aus meinem Leben verschwunden. Also es ist nicht etwas, das permanent in meinem Leben existiert. Und für mich war es erstmal irgendwie die Lust, der Spaß, der Wunsch, eine Drag-Performance zu machen. Und aber es gibt dann natürlich später, hat Ulf diesen Text geschrieben in dem Echtzeit-Musikbuch. Und Ulf hat auch noch ein anderes kleines Hörspiel gemacht. Also er ist dann immer mal wieder auch irgendwo aufgetaucht als Figur. Und er hat dann irgendwie auch einen Ort in mir gefunden. So, und also irgendwie existiert er doch auch in mir weiter. Und er hat sich auch so verändert, das ist so total, also und gerade es ist halt interessant, weil er hat eigentlich als Karikatur von vielleicht Musikern angefangen, von vielleicht so also Elektroniker-Nerds, wie sie damals sehr verbreitet waren, und ist mir sehr ans Herz gewachsen als Figur mittlerweile. Und ich, also eigentlich überlege ich gerade, wie ich mal wieder ein bisschen, wie er mal wieder ein bisschen zu Leben entstehen kann. Das ist erstmal was zu Ulf, was ich da sagen kann. Mit der Queerness, ja, für mich ist es wichtig, ja, und ich denke, dass in irgendeiner Form von, also die Frage ist ja auch, was man darunter versteht, ob es erstmal, also ob es ein Frage der Repräsentation ist, wie ich mich nach außen zeige, ob es eine innere Haltung ist, ob es eine Frage der Themen ist. Also das, dieses, auch dieses Wort kann ja sehr, sehr unterschiedlich interpretiert werden. Es spielt in meinen Arbeiten mehr oder weniger, also für mich als Haltung ist es wichtig grundsätzlich, aber es gibt eben sehr, manche Arbeiten von mir, die sind ganz offensichtlich damit verbunden, sei es in Larry Peacock, ja, sei es jetzt bei der Installation, die ich mit Anja gemacht habe hier. Und in anderen Arbeiten spielt es eine untergeordnete Rolle. Was es, glaube ich, schon ist, dass es, und was, glaube ich, jetzt für mich wichtig ist, dass ich versuche, es immer mehr auch in alle meine Arbeiten zu integrieren. Weil lange, glaube ich, hatte ich auch das Problem, es war eher für mich ein Problem, das Gefühl hatte, eben, da ist ein Teil von mir, den kriege ich in der Musik nicht repräsentiert. So. Und das ist etwas, was ich vielleicht versuche, für mich selber stärker auszudrücken. Und ich glaube, dass es natürlich für die Umgebung Antonia natürlich wichtig ist. Mhm. So. Ich trenne die Repräsentation, also ich trenne die Person, die die Musik macht und wie sie auftritt auf der Bühne und was dort passiert ist, nicht von dem, was klingt. Mhm. Und ich habe nur für mich in der Praxis von mir, was ich gemacht habe, früher das zu wenig repräsentiert gesehen, in dem, was ich tue. So. Macht das Sinn? Ich kann das, also für mich, oder ein Anliegen für mich ist es, dass ich das mehr zusammenbringe. So, und dass ich auch, also ich, dass ich eben die Echtzeitmusikszene als gar nicht queer empfunden habe früher. Und das hat sich auch verändert, aber es ist, man kann nicht sagen, dass die Echtzeitmusikszene queer ist, überhaupt nicht. Es spielt auch keine Rolle. Ja? Es gibt Leute, die in der Szene queer sind, für mich. Aber so und jetzt. Und wie gesagt, und manche, es ist mehr oder weniger offensichtlich, wenn ich damit arbeite. Und es gibt aber. Ich überlege gerade. Und ich denke. In dem Moment, wo ich stärker performativ arbeite, spielt es auch eine immer größere Rolle. Also weil es dann eben, dann wird es, versuche ich auch immer wieder mehr, mich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, weil ich mich auch frage, wer ist auf der Bühne. Und das ist tatsächlich sind Fragen, mit denen ich mich selber beschäftige. Ich kann die nicht so sehr gut beantworten. Ja? Also sind eher, wie soll ich sagen, es sind Sachen, um die ich gerade auch kreise, wo ich versuche, noch neue Wege zu finden.
Musikalisch für mich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Sinn macht, was ich erzähle.
Andrea und ich also haben diesen sehr merkwürdigen Film gemacht, Alienation, der zum Beispiel aber auch für mich damit, ich weiß nicht, ob du den kennst, wir haben ein sehr abstraktes Stück Musik von uns genommen, das existiert hat und haben einen einen B-Movie-Videoclip dazu gedreht, wo wir in so sehr merkwürdigen, albernen Kostümen durch L.E. laufen. Und für mich ist das aber zum Beispiel eine, das ist eine Form von Queerness mit der Musik, weil diese Musik, also die Musik wird immer als sehr abstrakt gehandelt, ja, und als ob sie keinen Körper hätte, ja, und als ob sie auch keinen Inhalt hätte. Ja, und wenn man normalerweise Bilder zu dieser Musik sieht, sieht man sehr abstrakte Details von irgendwas. Ja, und für uns war es eine sehr bewusste Entscheidung, etwas ganz, ganz Konkretes dagegen zu setzen. Ja, und dann sind wir irgendwie auf diese Alien-Idee gekommen. Und natürlich setzt sie sich aber, und sie steht jetzt auch vielleicht im Zusammenhang mit amerikanischer Kultur und wie wir uns dort fühlen, aber es ist, glaube ich, auch die Idee von, ja, es sind diese zwei Musikerinnen, wir machen uns zu was ganz anderem. Und es ist nicht diese Idee von, normalerweise stehen zwei Frauen irgendwie hübsch auf der Bühne. Es ist genau alles das Gegenteil. Ja, und trotzdem sind wir sehr, sehr konkret als Körper, als Musikerinnen dort. Und das ist, glaube ich, das sind eben so Sachen, die dann entstehen, auch als das, Die Musik an sich ist nicht, da ist kein queerer Anteil drin, aber wie ich mich thematisiere als Musikerin, das ist dann für mich und mich da repräsentiere und dann auch diesen Videoclip zum Beispiel mache, das ist eine Form von Auseinandersetzung damit für mich. So. Und Andrea und ich haben gerade einen neuen, wir haben zusammen, also auch, der, auch das Alienation ist ja zusammen mit Anja, mit meiner Freundin in Stein, und wir machen gerade noch einen anderen Film. Und ja, man kann das so sehen. Also auf jeden Fall gibt es Verbindungen immer wieder auch uns als Musikerinnen, als Personen zu thematisieren, auch in diesem Film.